Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend in unserer Vortragsreihe, was wir von Philosophen und Dichtern lernen können. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre Schreiben und Rhetorik an dieser Hochschule und organisiere für Sie diese Vortragsreihen. Wir sind in der 27. Folge, wenn mich nicht alles täuscht. Sie wissen es womöglich alles schon, Sie können eine Menge Vorträge im Internet nachhören. Wo? Das steht hier in den hübschen Faltkärtchen. Machen wir mal die Banderole weg, dann kommen Sie auch ran. Wenn Sie nicht im Hochschulverteiler sind und nicht auf die Startseite der Hochschule geschaut haben, dann muss ich Sie jetzt enttäuschen. Sie erwarten Professor Dr. Walter Zimmerli hier, aber er musste mir leider und zu seinem und meinem und womöglich auch Ihrem Bedauern heute absagen. Tja, was macht man dann? Ich dachte, ich kann Sie ja nicht einfach so hierher kommen lassen und wieder nach Hause schicken. Das wäre keine nette Geste. Deshalb biete ich Ihnen an, mir ein wenig zuzuhören heute Abend. Ich habe Ihnen mitgebracht einen Vortrag über Geist, Seele und Herz und über geistige Übungen in der Antike. Sie haben jetzt die Chance, den Saal fluchtartig zu verlassen. Und an diesem schönen Abend, an dem wir uns alle wahrscheinlich etwas Nettes auszudenken wüssten, genau dieses zu tun und sich nicht hier aufzuhalten, länger als nötig. Aber wenn Sie denn bleiben wollen, freut mich das natürlich sehr. Und ich fühle mich sehr geehrt und geschmeichelt und so weiter und so fort. Warum habe ich dieses Thema als Ersatz ausgesucht? Manche von Ihnen waren womöglich vor 14 Tagen beim Vortrag von Professor Dr. Wilhelm Schmid hier, der Ihnen ja, Erfahrungen aus seiner Arbeit als philosophischer Seelsorger, wie er das nennt, an einer Schweizer Klinik erzählt hat und das relativ anekdotisch, anschaulich mit vielen persönlich erlebten Beispielen hat er das geschildert. Er hätte auch über das Thema ganz anders sprechen können, weil er nämlich seine Habilitation über das Thema Lebenskunst geschrieben hat, von der Antike bis zu unseren Tagen. Aber er war so klug, Ihnen das zu ersparen. Ich bin so unklug, es Ihnen nicht zu ersparen und sozusagen den philosophischen Überbau ein wenig nachzureichen und vielleicht macht das die Sache dann noch runder. Ja, steigen wir doch mal ein. Hören Sie zu Beginn eine Begebenheit aus dem Japan des frühen 17. Jahrhunderts. Zwei Brüder, Sakon, 24 Jahre alt, und Naiki, 17 Jahre alt, wollen den Herrscher Ieyasu umbringen. Er habe ihrem Vater Unrecht getan. Als die beiden in das Lager des Herrschers eindringen, werden sie gefasst und sodann zum Tode verurteilt. Der Herrscher ist von der Brüder Mut allerdings so gerührt, dass er sie zum Harakiri begnadigt. Harakiri, auch Seppuku genannt, heißt zu Deutsch Bauch und Schneiden, also sowas wie Bauch aufschlitzen. Diese Form des rituellen Selbstmordes war insbesondere ein Privileg der Kriegerkaste, der Bushi, der Angehörigen des Schwertadels, der Samurai genannten Gefolgsmänner. Sakon und Naiki werden also zum Harakiri begnadigt und gemäß der Sitten des Landes und dieser Zeit schließt dieser Gnadenerlass auch ihren 8 Jahre alten Bruder Hachimaru ein. Der Arzt, der diesen Brüdern beistand, hat einen Bericht über das hinterlassen, was nun folgte, und ich lese Ihnen daraus was vor. Als sie in einer Reihe Platz genommen hatten, um ihre letzte Handlung zu vollziehen, wandte sich Sakon zu dem Jüngsten und sagte, geh du voran, ich möchte sehen, dass du es richtig machst. Als der Kleine antwortete, er habe noch nie gesehen, wie man das Seppuku vollziehe und würde darum gerne zusehen, wie seine Brüder es machten, lächelten die älteren Brüder unter Tränen. Gut gesagt, kleiner Bursche, du kannst dich wirklich rühmen, deines Vaters Sohn zu sein. Sie nahmen ihn in die Mitte und Sakon stieß sich einen Dolch in die linke Seite des Unterleibes und sagte, schau Bruder, verstehst du es jetzt? Stoße nur den Dolch nicht zu tief hinein, damit du nicht nach hinten fällst. Neige dich nach vorn und halte die Knie eng beieinander. Naiki tat das Gleiche und sagte zu dem Knaben, Halte deine Augen offen, sonst könntest du wie eine sterbende Frau aussehen. Wenn dein Dolch innen etwas fühlt und deine Kräfte dich verlassen wollen, so fasse Mut und verdopple deine Anstrengungen, um durchzukommen. Der Knabe sah von einem zum anderen, und als beide ihr Leben ausgehaucht hatten, entblößte er sich ruhig und folgte dem Beispiel, das ihm zu beiden Seiten gegeben worden war. Soweit der Bericht dieses Arztes. Warum habe ich Ihnen das erzählt? Das ist doch eine recht grausame Geschichte für unseren Geschmack. Diesen rituellen Freitod dieser beiden Brüder erzählt zu bekommen. Also, ich habe es nicht erzählt, um Ihnen eine Schauergeschichte zu erzählen, sondern weil es dabei um Bildung geht. Nein, diese Begebenheit müssen Sie nicht kennen, um als gebildeter Mensch zu gelten, es sei denn, Sie wären Japaner. Diese Begebenheit ist ein Beispiel, wie Menschen sich formen, bilden können. Keine Bange, ich meine damit nicht, dass die Ausübung des Harakiri sozusagen der finale Akt Ihres Bildungsprozesses werden sollte. Und ich hoffe sehr, dass Sie dieser Vortrag nicht zu solchen Handlungen treibt. Ich meine Folgendes. Die Brüder Sakon und Naiki waren darauf geschult, in einer bestimmten Situation des Lebens auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln, hoch entschieden, frei und selbstbestimmt. Nach einem tradierten Muster, ihr Handeln war von ihrem Geist gesteuert, der so erzogen und gefestigt war, dass er sogar über den biologischen Überlebenswillen verfügen konnte. Sie handelten einer definierten Tugend entsprechend. Diese Tugend entspricht dem Ehrenkodex der Ritter, dem Bushido genannten Weg, der Ritter, die auch Samurai genannt wurden. Nun denn, springen wir von Japan nach Europa. Der römische Konsul, Philosoph und Rhetoriker Cicero, sah in der Philosophie eine Vorbereitung auf den Tod. Michel de Montaigne, ich habe übrigens die Namen mal angeschrieben, damit sie vielleicht, wenn sie fremd sind, leichter dekodiert werden können. Michel de Montaigne verschärfte diese Aussage Ciceros in einem Essay, der da heißt, Philosophieren heißt Sterben lernen. Nun ist in diesem Fall von allzu realistischen Übungen abzuraten. Sollte solch Üben gelingen, hätte es etwas allzu Einmaliges. Aber ernsthaft, wie begründet Montaigne diesen Gedanken, Philosophieren heißt Sterben lernen? Der Grund dafür sei, jetzt kommt Montaigne, dass Erkenntnissuche und Kontemplation unsere Seele gleichsam von uns wegziehen und sie außerhalb des Körpers beschäftigen, was eine Art Einübung in den Tod darstellt, ja ihm bereits ähnelt. Oder auch, dass alle Weisheit und alles Sinnen der Welt letztlich darauf hinauslaufen, uns die Überwindung der Furcht vorm Sterben zu lehren. Harakiri kann man nur einmal ausüben, man kann es nicht üben, aber man kann den Geist schulen, um auf bestimmte Art und Weise zu handeln, zu fühlen, zu denken. Dies kann man als eine Selbstgestaltung, Selbstbildung, Selbstformung, Selbsterzeugung ansehen. Das lateinische Lehnwort für Übungen lautet Exerzitien. Das ist der zentrale Begriff, den wir heute Abend näher beleuchten möchten. Ich möchte Ihnen einige Gedanken vorstellen, und zwar zu Geist, Seele, Herz über Exerzitien, Philosophie und Literatur. Ich werde das auf eine ungewöhnliche Art und Weise tun. Sie bekommen von mir erstens keine freie Rede, sondern einen Text vorgetragen, und zwar ein Essay, der sich aus einer Reihe von Kapiteln, Fragmenten, Gedankensplittern und Gedankenspielen zusammensetzt. Auf diese Art soll ein größerer Zusammenhang, der vor uns im Dunkeln unseres Nichtwissens liegt, aufgehellt werden. Der Titel des Vortrags Geist, Seele, Herz verspricht allerdings, das sei gleich einmal eingeräumt, mehr als ich heute Abend zu halten vermag. Geist, Seele, Herz, das sind Begriffe, deren Erklärungen ganze Bibliotheken füllen. Ich werde diese drei Begriffe nicht durchleuchten und definieren, sondern ihrem alltagssprachlichen Gebrauch folgen. Dabei blicken wir auch immer auf unser Oberthema, was wir von Philosophen und Dichtern lernen können, und denken an die Bildung unseres Geistes, an Seelenbildung, an Herzensbildung. Der entscheidende Begriff, wie gesagt, ist der Begriff Exerzitien, in der Einzahl Exercitium, zu Deutsch Übungen, Übung. In der griechischen Philosophie finden wir dafür Begriffe wie Askesis, also Askese, Melete, das heißt Sorge, oder Gymnasia, das heißt Übung, Training. Nun gut, steigen wir mal ein. Es gibt, wir bleiben noch ein bisschen bei den düsteren Seiten, es gibt eine Gewissheit in unserem Leben. Die einen werden diese Gewissheit als tröstlich ansehen, die anderen als bedrohlich, als Skandal im Weltenplan. Wie auch immer wir das sehen, gewiss ist, jeder von uns wird sterben. Diese These hat sich jedenfalls so bewährt, dass wir sie als sicher genug ansehen dürfen. Übrigens, der wieder auferstanden ist, ist auch erst gestorben. Also, wir werden sterben, wir wissen in der Regel nicht, wann das sein wird, und steht eine unbestimmte Lebenszeit zur Verfügung. Die Frage ist, was stellen wir mit dieser Zeit an? Wie können wir sie nutzen, damit wir ein gutes Leben führen? Wie müssen wir mit uns umgehen? Was müssen wir aus uns machen, um diese Zeit so zu nutzen, dass wir mit unserem Leben zufrieden sein können, uns gar glücklich nennen können? Können wir unseren Geist, unser Herz, unsere Seele zu einem guten Leben führen? Lässt sich das üben? Dies sind die Leitfragen, mit denen sich Philosophie und Literatur von ihren Anfängen bis heute bei diesem Thema Lebenskunst beschäftigen. Stellen Sie sich mal bitte einen Bodybuilder vor, einen Weltmeister gar, wie es Arnold Schwarzenegger einmal war. Was ist mit seinem Körper geschehen? Ungeachtet dessen, ob uns das Ergebnis gefällt, so muss man einräumen, dass dieser Körper nicht durch den natürlichen Lauf der Dinge hätte so werden können, sondern dadurch so geworden ist, dass ein Mensch, in unserem Fall Schwarzenegger, sich entschieden hat, seinen Körper in einem Prozess zu formen, bis der Körper diese Gestalt angenommen, ausgeformt, gebildet hat. Wir können also unseren Körper formen, auch wenn wir das nicht in dem Ausmaß tun, wie es solch ein Bodybuilder, ein Körperformer, Körperbildner, Körpergestalter exerziert, so gehen wir doch alle mit unserem Körper um. Und fast jeder von uns findet in seinem Leben Anlässe, seinen Körper zu ändern, ihn zu formen. Menschen wollen abnehmen oder die Rückenmuskulatur stärken. Oder sie greifen zu künstlichen Hilfsmitteln und lassen sich die Stirnfalten wegspritzen, den Busen vergrößern, den Po verkleinern, das Fett absaugen, einen Zahnersatz einpassen und, und. Wir gestalten, formen, bilden unsere Körper. Können wir das auch mit unserem Geist, unserer Seele, dem Herzen tun? Können wir Geist, Seele, Herz gestalten, formen, bilden? Und können wir das gezielt tun, entschieden? Können wir die Bildung von Geist, Seele und Herz anstreben, lenken? Der Bodybuilder folgt einem Trainingsplan, vollzieht immer wieder dieselben Übungen. Gibt es auch Übungen, mit deren Hilfe wir Geist, Seele und Herz formen können? Wie sehen sie aus, diese geistigen Übungen, die Exerzitien für Geist, Seele, Herz? Wie konkret die Philosophen der Antike diesen Fragen nachgingen, geriet lange Zeit in Vergessenheit. Ein Buch hat das in Erinnerung gerufen. Es erschien 1981 im französischen Original und 10 Jahre später, 1991, in der deutschen Ausgabe. Und das hat, glaube ich, doch die Sicht auf die antike Philosophie für viele verändert. Dieses Buch heißt Philosophie als Lebensform, geistige Übungen in der Antike. Und geschrieben hat dieses Buch ein Philosophieprofessor am Pariser Collège de France namens Pierre Hadot. Der Name steht da auch. Hadot wurde 1922 geboren und starb 2010. Was konnte uns Hadot Neues über die Philosophen des alten Griechenlands und Roms lehren? Pierre Hadot weist nach, dass den Philosophen der Antike es nicht in erster Linie um große, in sich schlüssige, widerspruchsfreie, logisch zwingende Denksysteme ging. Darin unterscheiden sie sich, zumindest wenn wir Hadot folgen, von dem, was die Philosophen bis in die Neuzeit und Moderne hinein immer wieder anstrebten, ganze Systeme und so weiter. Die Werke der Denker der Antike waren, so Hadot, Zitat, weniger dazu bestimmt, Informationen über abstrakte Theorien zu vermitteln, als dazu, die Seelen der Schüler zu formen. So sei die Philosophie, Zitat, nicht nur eine bestimmte Art, die Welt zu sehen, sondern eine Art zu leben. Hadot betont, dass alle theoretischen Diskurse nicht sind im Vergleich mit dem konkreten, gelebten, philosophischen Leben. Und genau darum ging es in den Philosophenschulen der Antike. Wie kann man sich in ein philosophisches, in ein gutes Leben einüben? Wie kann man sich formen? Wie kann man sein Leben gestalten? Was gehört zu solch einer Lebenskunst? für eine Schule wie die der Stoiker war die Philosophie selbst eine Übung, die hinführt zu einer konkreten Haltung, einem festgelegten Lebensstil, der sich auf die ganze Existenz auswirkt. Die philosophischen Übungen, Exerzitien sollen den Menschen dazu erziehen, nur das erreichen zu wollen, was er erlangen kann, und nur das Übel zu vermeiden zu suchen, das er vermeiden kann. Die Philosophenschulen der Antike sehen überzogene Leidenschaften, ausschweifende Begierden und übertriebene Ängste als die Hauptursache für Leid, Ausschweifung und Unbewusstheit an. Philosophie soll deshalb eine Therapie der Leidenschaften sein. Die Heilmethoden der Philosophenschulen unterschieden sich, die Ziele sind im Kern dieselben. Ich werde mich in dem Vortrag, was die Antike betrifft, auf die Stoiker konzentrieren. Der Stoizismus, die Schule der Stoa, wurde gegründet von Zenon von Kition um 300 vor Christus. Das griechische Wort Stoa bedeutet Säulenhalle, Säulengang oder Halle. Zenon lehrte in Athen in einer Säulenhalle unterhalb der Akropolis. Zu den Vertretern der Stoa zählten über die Jahrhunderte Philosophen wie Cicero, Seneca, Marc Aurel, Epiktet. Natürlich gab es eine Vielzahl von Philosophenschulen in der Antike, zum Beispiel Platons Akademie oder Aristoteles Peripatos. Peripatos heißt Herumwandler, das sind die, die im Gehen philosophieren. Oder es gibt die Pythagoreer, die nach Pythagoras von Samos benannt sind, oder die Epikureer, die nach Epikur benannt wurden, die alles andere übrigens waren als das, was wir heute Epikureer nennen. Sie waren keine genusssüchtigen Schwelger. Also, wir können uns nicht alle diese Schulen anschauen. Ich belasse es bei den Stoikern heute Abend. Das Stoiker-Verständnis von Übung setzt gedanklich die Willensfreiheit des Menschen voraus. Geübt werden kann unser Umgang mit dem, was wir anstreben sollten und dem, was wir vermeiden sollten. Das moralisch Gute und das moralisch Schlechte. Nur sie allein stehen in unserer Macht, alles andere nicht, so die Theorie der Stoiker. Und das ist ein Gedanke mit einer gewissen Sprengkraft, denn diese Sicht löst die Werte von unseren Leidenschaften ab. Das unterscheidet sich deutlich von dem, was wir gemeinhin tun, moralische Unterscheidungen zu treffen. Das stehe in unserer Macht. Das sei unserer Willensfreiheit unterworfen. Alles andere sei eine notwendige Verkettung von Ursache und Wirkung, auf die wir keinen Einfluss nehmen können. Das sei vom Schicksal, von der Natur bestimmt. Da dürften wir keine wertenden Unterscheidungen treffen, sondern müssten die Dinge nehmen, wie sie sind. Adorno fasst zusammen, es handelt sich also hier um eine völlige Umkehrung der geläufigen Art, die Dinge zu sehen. Von einer menschlichen Weise die Realität zu sehen, bei der die Werte von den Leidenschaften abhängen, gelangt man nun zu einer natürlichen Sehweise der Dinge, die jedes Ereignis in die Perspektive der Allnatur rückt. Eine solche Änderung der Sehweise ist schwierig. Hier nun kommen die geistigen Übungen zum Zuge, die nach und nach die notwendige innere Umwandlung herbeiführen sollen. Soweit Adorno. Nun gibt es von den verschiedenen Philosophenschulen der Antike leider keine Lehrbücher, in denen die geistigen Übungen aufgelistet und genauestens beschrieben stünden. Pierre Adorno hat eine Liste philosophischer Therapien aus einem Werk von Philon von Alexandria herausgefiltert. Und da werden unter anderem folgende geistige Übungen angeführt. Untersuchung, gründliche Prüfung, das heißt Skepsis auf Griechisch, Lektüre, Anhören, Wachsamkeit, Selbstbeherrschung, Gleichgültigkeit gegenüber den gleichgültigen Dingen. So, dann werden angeführt Meditationsübungen, Therapie der Leidenschaften, Erinnerungen an das, was gut ist, Ausübung der Pflichten. Gehen wir auf ein paar dieser Übungen ein. Was gehört zum Beispiel zur Wachsamkeit? Was ist damit gemeint? Ein Stoiker strebt die Wachsamkeit als eine grundlegende Geisteshaltung an. Er will jeden Augenblick konzentriert und wach wahrnehmen, stets seiner selbst bewusst sein. Dies wäre übrigens eine interessante Interpretation des von uns allen gern angestrebten Selbstbewusstseins. Uns stets wach, unserer selbst bewusst zu sein, den eigenen Geist ständig in einer Spannung zu halten, sich dem Selbst und der Welt gegenüber aufmerksam zu zeigen, also eine permanente Geistesgegenwart zu erreichen. Das war das Bestreben der Stoiker. Adob erläutert, dank der geistigen Wachsamkeit weiß und will der Philosoph in vollem Umfang, was er in jedem Augenblick tut. Dank ihrer hat er die grundlegende Lebensregel, nämlich die Unterscheidung zwischen dem, was in unserer Macht steht und dem, was nicht in unserer Macht steht, immer griffbereit. Was folgt aus solch einer ständigen Wachsamkeit, einer permanenten Geistesgegenwart und dem Vermögen, unterscheiden zu können zwischen dem, was in der eigenen Macht steht und dem, was nicht in der eigenen Macht steht? Es folgt aus dieser Geisteshaltung, dass man stets den Umständen angemessen zu handeln vermag. Ado schreibt dazu, in dieser Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Augenblick liegt in gewisser Weise das Geheimnis der geistigen Übung. Sie, diese Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Augenblick, befreit von der Leidenschaft, welche stets von der Vergangenheit oder Zukunft ausgelöst wird, die ihrerseits beide nicht von uns abhängen. Denn nur die Gegenwart hängt von uns ab. Unsere Tätigkeit kann sich weder auf die Vergangenheit noch auf die Zukunft erstrecken, da sie entweder Gegenwärtiges ausführt oder das gegenwärtige Ereignis als vom Schicksal gewollt willkommen heißt. So, damit das klappt, damit man stets so handeln kann, muss die Lebensregel, das bedeutet griechisch Kanon, verinnerlicht sein. Was steht in meiner Macht, was nicht? Dieses Verinnerlichen, Memoria, gelingt nur dann, wenn man diese Lebensregel in Gedanken immer wieder auf alle Lebensumstände anwendet, unter Einbeziehung der Fantasie und der Gefühle. Nur so wird sich eine Umformung der Persönlichkeit vollziehen. Dazu können wiederum Meditationsübungen dienen. Sie sollen uns helfen, einer Idee, einem Begriff oder einem Prinzip in der Seele Leben zu verleihen. Eine dieser Meditationsübungen wird Praemeditatio Malorum genannt, was man übersetzen könnte mit Übles, Schlimmes geistig vorwegnehmen. So soll man den Tag damit beginnen, sich vorzustellen, was zu tun ist und welche Schwierigkeiten auftreten könnten. Sodann bedenkt man, welche Prinzipien das Handeln leiten sollten, damit man diese möglicherweise auftretenden Schwierigkeiten ausräumen kann. Am Abend dann soll man sich prüfen, soll sich selbst Rechenschaft gegenüber ablegen, ob es einem gut gelungen ist, sich für das Richtige zu entscheiden, der Lebensregel entsprechend vorzugehen. Diese Regelmäßigkeit dieser geistigen Übung hilft bei der Umformung des Selbst, so die Theorie der Stoiker. An dieser Stelle bietet es sich an, Ihnen eine Anekdote zu erzählen, für deren Wahrheitsgehalt ich nicht bürgen kann. Sollte sie nicht zutreffen, macht das nicht, dann nehmen Sie diese Anekdote als eine gelungene Erfindung, die uns ein schönes Beispiel gibt für die geistige Vorwegnahme eines Übels, einer schlimmen Situation. Mir wurde einmal erzählt, in den USA gäbe es einen Indianerstamm, dessen Angehörige keine Höhenangst kennen und absolut schwindelfrei sind, da sie traditionell ihre Behausungen in großer Höhe im Gebirge in den Fels geschlagen haben. Diese Indianer sollen sich auf die Reparatur von Fahrstuhlschächten in Wolkenkratzern spezialisiert haben, wozu Schwindelfreiheit natürlich eine wichtige Voraussetzung ist. Einmal nun soll einer der Arbeiter abgestürzt und umgekommen sein. Daraufhin hat der Häuptling den Indianern zwei Pflichten auferlegt. Erstens, sie mussten ab sofort bei den Arbeiten in den Fahrstuhlschächten Asbesthandschuhe tragen. Zweitens, sie sollten, bevor sie die Arbeit aufnehmen, über die Situation des Fallens, des Abstürzens meditieren. Dabei sollten Sie sich vorstellen, nach einem der ungeheuer langen Stahlseile zu greifen und sich daran festzuhalten. Diese geistige Übung ist eine typische Praemeditatio Malorum, eine geistige Vorwegnahme einer schlimmen Situation. Diese geistige Übung hat der Häuptling, womöglich ist er auch ein Philosoph, ebenso pragmatisch wie klug begründet. Erstens, die Asbesthandschuhe sind die Voraussetzung dafür, dass man sich überhaupt an einem Stahlseil festklammern kann. Ohne sie bekommt das den Händen sicher nicht. Zweitens, die Meditationsübung sollte nicht nur einmal, sondern vor jedem Arbeitseinsatz vollzogen werden. Nur diese Regelmäßigkeit bewirkt ein so tiefes Verinnerlichen der rettenden Handlung. Ist diese geistige Übung der Vorwegnahme des Fallens tief verinnerlicht, kann der Arbeiter sie ganz unbewusst abspulen, sogar dann, wenn er in dieser extremen existenzgefährdenden Lage gar nicht mehr klar denken kann. Und drittens, die Meditationsübung erhöht die gespannte Wachsamkeit, die es einem erlaubt, das Verinnerlichte schnell abzurufen. Das ist ein wichtiger Aspekt, wenn man erreichen möchte, dass geistige Übungen im Leben Wirkung entfalten. Sie müssen immer wieder angestrengt werden. Erst durch ihre fortwährende Wiederholung können sie unsere Handlungen steuern und uns, unsere eigentlichen Handlungsimpulse, umformen. Erlauben Sie mir bitte noch ein weiteres Beispiel aus eigener Erfahrung anzuführen. Ich habe einige Jahre als Pflegehelfer auf einer geschlossenen akutpsychiatrischen Station gearbeitet, wo Patienten mit tiefen seelischen Erkrankungen behandelt wurden. Einige dieser Patienten neigten zu unberechenbaren Gewaltausbrüchen gegen andere oder sich selbst. Zum Schichtbeginn trafen sich die Pflegekräfte, Psychologen und Ärzte zu einer Besprechung der sogenannten Übergabe. Dort ging man die einzelnen Fälle durch, die Vorgängerschicht berichtete, was sich ereignet hatte und in welcher Tagesverfassung die einzelnen Patienten waren. Man stellte Vermutungen darüber an, wie sich der Patientenverfassung in den nächsten Stunden entwickeln könnte und malte sich aus, bei wem womöglich mit extremen Handlungen, mit Aggression oder gar Suizidversuchen zu rechnen war. Solch eine Übergabe kann man als eine gemeinschaftliche Prämeditatio Malorum ansehen, eine geistige Vorwegnahme möglicher Übel. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mir half, mir in meiner Fantasie diese möglichen Ereignisse möglichst detailliert vorzustellen. Dies erlaubte mir, wenn schlimme Situationen eintraten, einigermaßen sinnvoll zu handeln. Und diese geistige Übung der Vorwegnahme schlimmer Situationen verhinderte, dass ich im Eventualfall paralysiert war, also handlungsgelähmt. Ich funktionierte in diesen Situationen, weil ich mir innerlich bereits ein Handlungsrepertoire aufgebaut hatte. Zudem war dadurch eine permanente gespannte Wachsamkeit angelegt, die das verinnerlichte Handlungsrepertoire schnell abrufen ließ. Pierre Hadot sagt, derlei Meditationsübungen seien darauf angelegt, das in unserem Innern geführte Gespräch zu meistern, um ihm Zusammenhang zu verleihen und es nach jenem einfachen und allgemeingültigen Prinzip zu ordnen, das darin besteht, zwischen dem, was in unserer Macht steht und dem, was nicht in unserer Macht steht, zwischen Freiheit und Natur zu unterscheiden. Durch die Zwiesprache mit sich selbst oder mit anderen und ebenfalls durch Niederschreiben bemüht sich derjenige, der Fortschritte erzielen möchte, sein Denken einer bestimmten Ordnung folgend zu leiten und auf diese Weise zu einer völligen Wandlung seiner Weltsicht, seiner Gemütsstimmung, aber auch seines äußeren Verhaltens zu gelangen. Diese Methodik offenbart eine reiche Kenntnis der therapeutischen Kraft des Sprechens, so Adorno. In dieser Methodik spielt aber nicht allein die Selbstprüfung eine Rolle, sondern auch die Anleitung durch einen Lehrer, einen Meister, der einen begleitet und, wenn man so will, ein philosophischer Therapeut ist. Hinzu kommt ganz wesentlich die Lektüre der Schriften und Sentenzen von Dichtern und Philosophen. Und zur Theorie gesellt sich Praxis. Durch wiederholte Handlungen schafft man Gewohnheiten, so übt man sich in Selbstbeherrschung oder in der Erfüllung sozialer Pflichten oder darin, Eitelkeiten oder Hass abzustreifen. Hadot schreibt, für den Stoiker bedeutet Philosophieren also zu leben, üben, das heißt bewusst und frei zu leben. Auf einen weiteren Aspekt möchte ich noch näher eingehen. Hadot verwies auf die therapeutische Kraft des Sprechens. Der tiefere Grund für die heilende Kraft, die Worte für uns haben können, dürfte mit einer Wesensbestimmung des Menschen in Zusammenhang gebracht werden können. Der Mensch wird häufig als das Wesen gekennzeichnet, das vernunftbegabt ist. Ich bin mir nicht sicher, ob die Philosophen da nicht manchmal übertreiben. Die Dummheitsbegabung scheint mir nicht minder groß, aber sei es drum. Das griechische Wort für Vernunft ist Logos. Als Übersetzung für Logos finden wir in einem Taschenwörterbuch altgriechisch-deutsch natürlich Vernunft, aber eben nicht allein. Da werden Begriffe aufgezählt wie Rede, Darlegung, Erzählung, Vortrag, Beschreibung, Buch, Fabel, Prosa, Gerücht, Vorwand, Redeweise, Redeerlaubnis, Redefähigkeit, Beredsamkeit, Unterredung, Gespräch, Verhandlung, Beratung, Vorschlag, Wort, Ausdruck, Ausspruch, Behauptung, Sprichwort, Lehrsatz, Definition, Orakelspruch, Rechnung, Erwartung, Verhältnis, Proportion, Denkkraft und viele mehr. Sie sehen, Logos kann man für ganz schön viel benutzen, aber was wir daraus ziehen können, lautet, es geht um Sprache. Der Mensch ist das Wesen, das Sprache hat. Will er sich selbst formen, gestalten, bilden, so wird dabei die Sprache eine zentrale Rolle spielen. Eines der Stichworte aus diesem Lexikon-Eintrag lautete Beredsamkeit. Dies ist die deutsche Entsprechung zu Rhetorik. Es ist vor diesem Hintergrund nicht verwunderlich, dass der Begriff der Übung nicht allein in der Philosophie seit alters her auftritt, auch in einem besonderen Bereich der Philosophie, nämlich der Rhetorik, ist das der Fall. Dort hat sich für Übung der lateinische Begriff Exercitatio bis heute gehalten. Man versteht darunter, so ist im historischen Wörterbuch der Rhetorik zu lesen, die praktische Einübung und Anwendung des rhetorischen Regelsystems unter Anleitung eines Lehrers oder in selbstständiger Betätigung. Eingeübt werden also Regeln und man lernt sie durch einen Lehrer oder bringt sie sich selbst bei. Das Ziel dessen ist, einen überzeugenden Redner heranzubilden, aus sich einen überzeugenden Redner zu machen. Dafür gibt es zumindest zwei Gründe, das anzustreben. Erstens, der eine Grund liegt sicherlich darin, dass der Mensch, wie Aristoteles ihn kennzeichnete, ein Zoon Politikon ist, ein in der Gemeinschaft lebendes Wesen, ein soziales, ein politisches Wesen. Im Sozialen und in der Politik werden Interessen vertreten und verhandelt. Es werden Zuständigkeiten für die Gemeinschaft, für die Gemeinschaft betreffenden Aufgaben zugewiesen, also Macht verteilt. Um Interessen zu vertreten, um Machtansprüche zu regeln, begeben sich die Beteiligten im Idealfall eines demokratischen Diskurses in einen Austausch von Argumenten. Die besten Argumente fruchten aber nicht, wenn sie nicht gut entwickelt und dargelegt, wenn sie nicht überzeugend vorgetragen werden. Wie das geleistet werden kann, lehrt die Rhetorik die Theorie und Praxis der Beredsamkeit. Zweiter Grund anzustreben, ein überzeugender Redner zu werden. Der Mensch ist nicht nur ein Zoon Politikon, ein in der Gemeinschaft lebendes Wesen, sondern noch vielmehr ein Wesen, das Sprache hat, sich in Sprache ausdrückt und verwirklicht. Martin Heidegger, Philosoph des 20. Jahrhunderts, hielt fest, die Sprache sei das Haus des Seins. Wenn der Mensch also sein Menschsein in der ihm zu eigenen Weise verwirklichen möchte, so tut er gut daran, seine Sprache zu pflegen, an dieser Ausdrucksmöglichkeit zu arbeiten, sich einzuüben in eine Sprache, die vermittelt und überzeugt. Womöglich wundert es Sie vor diesem Hintergrund nicht mehr, dass die Rhetorik zu den 7 freien Künsten gezählt wurde, die zum Grundwissen der Antike und des Mittelalters gehörten. Da gehörte Grammatik dazu und Dialektik und Arithmetik und Geometrie und Astronomie und Musik und eben Rhetorik. Diese 7 freien Künste wurden an den ersten Universitäten studiert, gehörten über Jahrhunderte zur Grundbildung, zum Studium Generale eines jeden Studenten. So ändern sich die Zeiten. Aber Vorsicht, wir dürfen die so verstandene Rhetorik nicht verwechseln mit einer banalen Bubblekunst, mit dem, was man in Verkäuferschulungen beigebracht bekommt oder in manch oberflächlichen Manager-Trainings. Dort lernen Sie, wie Sie mittels sprachlicher Versatzstücke Leute ein Kotelett an die Backe quatschen. In der philosophisch geprägten Tradition der Rhetorik geht es indes darum, unser Menschsein zu verwirklichen, indem wir lernen und üben, wie man sich wahrhaftig ausdrückt. Mit all dem Reichtum an Ausdrucksmitteln, die uns die Sprache in ihrer gesprochenen und geschriebenen Form schenkt. Gehen wir aber von der Rhetorik nochmals zurück zu den philosophischen Exerzitien und betrachten, wie deren jüngere Diskussion in der Philosophie abläuft. Auf 2 bekannte Philosophen, nämlich Michel Foucault und Peter Sloterdijk, möchte ich noch eingehen und Ihnen so dann ein paar eigene bescheidene Ideen zu unserem Thema vorstellen. Sloterdijk gehört womöglich zu den prominenteren deutschen Gegenwartsphilosophen, wobei es in letzter Zeit auch wieder schon ein bisschen stiller um ihn geworden ist. Er schreibt viele und dicke Bücher und eines heißt, du musst dein Leben ändern. Sloterdijk ist bekannt für seine steilen Thesen. In diesem Werk schreibt er, wie das 19. Jahrhundert kognitiv im Zeichen der Produktion stand, das 20. Jahrhundert im Zeichen der Reflexivität, sollte die Zukunft sich unter dem Zeichen des Exerzitiums präsentieren. Sloterdijk betrachtet im Buch die Selbsterzeugung des Menschen, also wie der Mensch sich selbst hervorbringt, schafft, formt, gestaltet, bildet. Er schreibt, wenn aber der Mensch tatsächlich den Menschen hervorbringt, so gerade nicht durch die Arbeit und deren Resultate und auch nicht durch die neuerdings viel gelobte Arbeit an sich selbst, erst recht nicht durch die alternativ beschworene Interaktion oder Kommunikation. Er tut es durch sein Leben in Übungen. Für Sloterdijk ist also ausgemacht, dass man nicht über die Selbsterzeugung des Menschen reden kann, ohne von seiner Formung im übenden Leben zu reden. Ja, er bietet uns auch eine Definition an, was denn Exerzitium bedeuten könnte. Er schreibt, als Übung definiere ich jede Operation, durch welche die Qualifikation des Handelnden zur nächsten Ausführung der gleichen Operation erhalten oder verbessert wird, sei sie als Übung deklariert oder nicht. Mit Übung verfestigt oder erweitert man also seine Befähigung, Handlungen zu vollziehen, seien sie theoretischer oder praktischer Natur. Ich will es mal mit der Definition hier belassen und mit Sloterdijk und zu Michel Foucault übergehen. Der wurde 1926 geboren und lehrte bis zu seinem Tode 1984 am Collège de France in Paris als Professor für die Geschichte der Denksysteme. Er war einer der ersten prominenten Intellektuellen, die an AIDS starben. In seinem Spätwerk ließ Foucault sich von Pierre Hadots Arbeiten anregen, die Hadot später dann, wie geschildert, in dem Buch Philosophie als Lebensform zusammenfasste. Foucault widmete sich dann dem in seinem späten Werk, was er Technologien des Selbst nannte. Und dank seiner Strahlkraft, die größer war als die von Hadot, er war einfach ein berühmter Pariser Intellektueller, dank seiner Strahlkraft wurde das Thema in der Philosophie wiederentdeckt und populär. Foucault ging auf die Exerzitien, die geistigen Übungen ein und fragte nach den Möglichkeiten, die wir zur Selbstsorge nutzen können, zur Sorge um uns selbst. Foucault schrieb, das Wichtigste im Leben und in der Arbeit ist, etwas zu werden, das man am Anfang nicht war. Wir wollen an dieser Stelle einmal nicht bewerten, ob Foucault mit seinem Gedanken recht haben könnte und es tatsächlich das Wichtigste ist, etwas zu werden, das man am Anfang nicht war. Ob der Satz stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Interessanter für uns ist die Frage, wie kann ich im Leben und in der Arbeit etwas werden, was ich am Anfang nicht war? Wie geht das? Man könnte nun sagen, das ist doch eh immer der Fall. Wir verändern uns doch zwangsläufig im Zuge des Älterwerdens und durch die Erfahrungen, die wir sammeln. Das ist sicher richtig und so betrachtet wäre Foucaults Satz banal. Foucaults Satz bekommt aber dann Brisanz, wenn wir annehmen, dass wir solch einer Veränderung im Leben und in der Arbeit nicht nur passiv unterworfen sind, sondern sie aktiv gestalten können. Das ist der entscheidende Unterschied. Ja. In der Philosophie ist der Gedanke nicht neu. Schon bei Platon finden wir den Begriff der Sorge um sich selbst. Bei ihm, Platon, wird die Sorge um sich selbst übrigens schon mit dem Lesen und Schreiben verbunden. In einem Interview sagte Foucault, all meine Untersuchungen richten sich gegen den Gedanken universeller Notwendigkeiten im menschlichen Dasein. Meine Untersuchungen helfen zu entdecken, wie willkürlich Institutionen sind, welche Freiheit wir immer noch haben und wie viel Wandel immer noch möglich ist. Die Willkür von Institutionen, kann man ja auch an diesem Ort manchmal überdenken. Da gibt es wohl überall Zwänge und Foucault sagt, es geht um die Freiräume, die man nutzt und sich schafft. Foucault geht es also im Kern um Freiheit, um Wandlungsmöglichkeiten, wenn er sich mit den Technologien des Selbst, mit Selbstsorge beschäftigt. Im Laufe der Philosophiegeschichte habe sich, so Foucault, die Rangfolge zwischen Selbstsorge und Selbsterkenntnis verändert. In der Antike folgte aus der Forderung, sorge dich um dich selbst, sozusagen als Nebenprodukt die Selbsterkenntnis. In der Moderne wurde die Selbsterkenntnis, die Forderung erkenne dich selbst, zur leitenden Idee. Die Selbstsorge trat in den Hintergrund, so Foucault. Diese Umkehrung der Rangfolge von Selbstsorge und Selbsterkenntnis lässt sich zwar durch detaillierte philosophiegeschichtliche Untersuchungen nachvollziehen und auch begründen, aber es ist an der Zeit, der Selbstsorge, Selbstformung, Selbstgestaltung, Selbsterzeugung, Selbstbildung einen angemessenen Stellenwert beizumessen. Dazu haben Foucaults Arbeiten sicher beigetragen. Aber die Details müssen Sie sich selber erarbeiten. Und vielleicht Foucault lesen. Um Ihnen noch ein paar Ideen mit auf den Weg zu geben, möchte ich Sie an die griechischen Begriffe für Exerzitium, Übung erinnern. Dafür stehen die Begriffe Askesis, Askese, Milete, Sorge und Gymnasia, Übung, Training. Gymnasia wird eher in einem körperlichen Sinn aufgefasst, also zum Beispiel als Übung im Sport, als Training. Deswegen nennen wir das Gymnasium auch nicht Askesis, sondern Gymnasium. Über Sorge und Selbstsorge haben wir jetzt schon einiges gehört, bleibt noch den Begriff der Askese näher zu beleuchten. Unter Askese verstehen wir heute in der Regel einen Verzicht, meistens einen Verzicht im Bereich der körperlichen Genüsse oder der Genussmittel. Askese ist gleich Verzicht auf X. Unter Askese verstehen wir heute nicht mehr eine geistige Übung, sondern Enthaltung zu üben, Enthaltsamkeit, oft sexuelle Enthaltsamkeit. Unser Verständnis ist ein verengtes gegenüber dem, was die Griechen von Askese dachten. Sie wollten sich in der Askese darin üben, etwas nicht zu tun, im Sinne von etwas nicht tun zu müssen. Sich also von Leidenschaften, Begierden, Wünschen, Zwängen zu befreien, die uns in Not bringen können. Was nicht heißt, dass man nichts genießt. Ja? Nur man ist nicht einem Zwang unterworfen. Also, wenn man das auf die Exerzitien überträgt, dann lehrt uns die Askese als geistige Übung, eine bestimmte bewährte Lösung zu wählen und darauf zu verzichten, andere ausprobieren zu müssen. Wenn Sie diese Erklärung einmal im Hinterkopf behalten, so können wir uns nun der Frage zuwenden, welche Exerzitien, welche geistigen Übungen denn für uns heute hilfreich sein könnten. Die erste Antwort lautet, alle Exerzitien, die in der Antike entwickelt wurden, können wir für unsere Selbstbildung direkt oder in aktualisierter Form nutzen. Ich möchte Ihnen ein paar solcher geistigen Übungen jetzt auch mal vorstellen, die uns bei der Selbstformung hilfreich sein können. Das erste klingt ein wenig paradox, das Üben, Üben. Klingt paradox, aber mir scheint, wir sind nicht mehr gewöhnt zu üben. Um uns in einem Verhalten, gar einer Haltung zu üben, müssen wir Geduld, Konzentration, Demut und Langmut aufbringen. Es gilt also, das Üben zu üben, indem wir beobachten, inwieweit wir uns tatsächlich auf geistige Übungen einlassen und so unser Verhalten zu korrigieren suchen. Wir wollen ja meistens ein schnelles Ergebnis haben und das steht dieser Idee völlig konträr gegenüber. Weitere geistige Übungen, Schreiben. Schreiben ist auch eine Technik, etwas zu verinnerlichen, etwas genau und ernst zu nehmen, zu prüfen, zu bewahren. Ein Tagebuch beispielsweise kann uns Ansprechpartner sein zur Kontrolle unserer täglichen Fortschritte. Listen, die wir führen, können uns helfen, unsere Aufgaben zu bewältigen. Weitere geistige Übungen hängt natürlich direkt damit zusammen. Lesen. Das muss man irgendwann mal auf der Elementarstufe lernen, klar. Aber dieses Lernen kann immer weitergehen. Wie liest man ein Buch? Systematisch, mit hohem intellektuellen, ästhetischen Nutzen und Vergnügen. Das lernen Sie nicht zwingend an der Schule, jedenfalls nicht an der Grundschule. Da kann man weiter vordringen. Zu reden kann auch eine geistige Übung sein. Der Austausch mit Freunden, Vertrauten, Lehrern, auch in einer regelmäßigen Weise, kann uns helfen, den inneren Kompass auszurichten. Sinnvoll ist es, solchen Gesprächen einen Rahmen zu geben. Rahmen im Ort, in der Dauer, im Thema. Große Überraschung in einem Hörsaal. Zuhören kann eine geistige Übung sein. Auch das kann der Selbstformung dienen. will aber geübt werden. Für die Stoiker lag die Wahrheit nicht in uns selbst, sondern in den Logoi, den Lehren der Lehrer. Man merkt sich, was man gehört hat und verwandelt das Gehörte in Verhaltensregeln. Das Ziel dieser Techniken ist die Subjektivierung der Wahrheit, so nennt es Foucault. Eine weitere geistige Übung, der Seelenflug. Der Seelenflug. In kritischen Lebenssituationen stelle man sich vor, so die Stoiker, man könne fliegen und schwebe über den Dingen, schaue auf sie herab. Diese Vogelperspektive helfe, Abstand zu gewinnen. Weitere geistige Übung, das Gegenargument. Bei allen Überzeugungen, Meinungen, die wir in uns tragen, lohne es sich, etwaige Gegenargumente zu entwickeln. Einerseits, um die eigenen Argumentationen zu prüfen, andererseits, um in Auseinandersetzungen nicht durch derlei Gegenargumente überrascht zu werden. Weitere Übung, Perspektivwechsel. Bemüht man sich regelmäßig, die eigenen Überzeugungen in ein völlig neues Licht zu stellen, tatsächlich oder in der Fantasie seinen räumlichen Standort zu verändern, um dann auf die Sache zu schauen, so kann man die eigenen Überzeugungen präzisieren oder auch von ihnen lassen. Auch eine gute Übung, die eine oder andere Überzeugung mal zu lassen. Eine asketische Übung, ein Tag ohne X. Man verzichtet an einem Tag oder in einer Woche oder während eines Monats oder eines Jahres auf festgefahrene Verhaltensweisen. Für heutige Zeit vielleicht ein Vorschlag der Askese, die Medienaskese. Ich nehme mal an, das mag zwar sich hier ein bisschen aufspreizen, aber gleichwohl, Sie alle werden relativ viel Lebenszeit mit Medien verbringen. Der bewusste Verzicht auf den Umgang mit Medien lenkt den Blick auf das Wesentliche und erspart uns die Anstrengungen der Ablenkung. Ablenkungen sind nämlich manchmal sehr anstrengend. Lassen Sie sich doch einfach nicht ablenken und umgehen Sie diese Anstrengung. Also, welche Techniken des Selbst, welche geistigen Übungen wir auch immer nutzen, um uns zu formen, um uns zu bilden, es bleibt immer die Frage, wohin wollen wir uns bilden? Anders gefragt, welcher Mensch wollen wir werden und sein? Welches Menschsein ist uns jeweils gemäß? Nach der antiken Rangfolge werden sich solche Fragen der Selbsterkenntnis dadurch beantworten lassen, dass man sich der Selbstsorge widmet. Also auch da wieder dienen die Übungen ihnen, so die Theorie der Stoiker, genau das herauszufinden. Also das Mittel ist sozusagen Mittel zum Zweck. Nun gut, erinnern wir uns an den Beginn des Vortrags, an die Begebenheiten aus dem feudalen Japan der frühen Neuzeit, erinnern wir uns an den Freitod der drei Brüder. Dieses Verhalten als ein Beispiel für Bildung, für Selbstformung heranzuziehen, das überzeugt einerseits, nämlich in dem Sinne, dass es ein Beispiel für die enorme Kraft des geschulten, gebildeten Geistes ist, sogar über den Überlebenswillen zu triumphieren, der dem Körper innewohnt. Andererseits ruft das Beispiel unseren Widerstand hervor. Wollen wir Bildung, Selbstformung denn dafür nutzen, uns so sehr zu überformen, dass wir alles Geformte an uns zerstören können, ins Nichts, ins Ungeformte? Die Bildung im Sinne der Selbstsorge, Selbstformung, Selbstgestaltung, hat in unserem Kulturkreis einen deutlich lebensbejahenderen Ton. Sie soll uns dienen, unser Leben besser führen zu können. Ein guter oder auch ein selbstgewählter, entschieden ergriffener Tod mag in Extremsituationen damit verbunden sein. Der Essayist Michel de Montaigne schrieb im Rückgriff auf Cicero, die Philosophie solle uns das Sterben lehren. Doch wie spottete der Kabarettist Erwin Pelzig einmal, da beginnt für mich in dieser elenden Krise die wahre Lebenskunst, wenn man denkt, warum sich schon heute aufhängen, wenn es nächstes Jahr viel bessere Gründe dafür gibt. Also vor allem wollen wir das Leben lernen, also lernen, wie wir unser Leben gestalten können und sollen. Dafür leisten Exerzitien, philosophische wie literarische, einen Beitrag. Ob die Begebenheit, die japanische vom Beginn des Vortrags oder viele andere, wo findet man solche Geschichten? Ich will es Ihnen nicht verhehlen, wo ich diese japanische gefunden habe, nämlich im zweiten Band der 18-bändigen Kulturgeschichte der Menschheit, den Will Diund verfasst hat. Diese 18 Bände, die die Wege der menschlichen Kultur von den Anfängen bis zur napoleonischen Ära nachzeichnen, sind monumental. Viele tausend Seiten umfasst dieses Werk, das das Ehepaar Ariel und Will Diund während 50 Jahren geschrieben und herausgegeben hat. Der erste Band erschien 1935, der letzte 1975. Kosten übrigens bei buchhai.de, wenn Sie gründlich suchen, pro Band 3 Euro oder so. Also wenn Sie mal irgendwo nicht mehr streichen wollen oder tapezieren, 18 Bände kaufen, hilft. Und isoliert. Also, wenn Sie sich mit der Geschichte unserer Kultur ganz umfassend beschäftigen wollen, wenn Sie verstehen wollen, woher wir kommen, wie geworden ist, was ist, und wenn Sie das in ebenso gebildeter wie unterhaltsamer Weise nahegebracht bekommen möchten, in einer genauen und oft amüsanten Sprache, dann beginnen Sie, diese Bücher zu lesen. Oder andere aus dem Wunderreich, das der Homo Scribens geschaffen hat, der schreibende Mensch. Lesen macht glücklich. Vielleicht nicht alle Menschen immer, aber doch viele Menschen regelmäßig und sehr oft. Die Fähigkeit zum Lesen und die Ruhe der Seele bedingen einander gegenseitig. Dies schrieb Günter Bien, der in Stuttgart Philosophie lehrte, einer meiner akademischen Lehrer. Und er verweist dabei auf einen Artikel über Glücksforschung, in dem neuere Erkenntnisse festgehalten werden. Da steht, Lesen macht glücklich, weil es Mühe bereitet. Das sei eine These von Verhaltensforschern. Das Ergebnis der Anstrengung ist meditative Konzentration, ein verändertes Zeitgefühl und die Überwindung beengender Ich-Grenzen. Also, dass Anstrengung glücklich mache, das ist doch mal für uns heute relativ neu. Wenn dem so ist und Lesen Ich-Grenzen überwindet, so ist es sicher als eine geistige Übung anzusehen und zu den Exerzitien zu zählen, die wir nutzen können, um uns selbst zu gestalten. Allerdings ist das Lesen eine geistige Übung, die selbst erst geduldig geübt werden muss, um ihren Ertrag zur Selbstgestaltung nutzen zu können. Nun können Sie einwenden, ich will mich doch selbst formen und bilden und gestalten mit der Lektüre kulturgeschichtlicher oder literarischer Werke, bin ich ja nun wieder ganz nah am typischen Bildungsbegriff, am Bildungsbürger und der sogenannten guten Allgemeinbildung. Das stimmt schon, aber es geht dabei auch um die Selbstformung. Lesen als eine geistige Übung lässt es sich verstehen. Sie erfahren in der Lesbarkeit der Welt schlussendlich sich selbst, denn die Bücher, die Sie in Ihrem Leben lesen, sind Teil Ihres Lebens. Und manchmal werden Sie sogar Teil Ihres Selbst. Sie formen, bilden, ihr selbst. Wir nutzen heute Bildungsbegriffe, die sich von denen der Antike weit entfernt haben. Als einen Unterschied zwischen Aus-, Weiter- und Fortbildung einerseits und Bildung in einem allgemeinen Sinne andererseits wird häufig die Zweckfreiheit dargestellt, die die Bildung in einem allgemeinen Sinne beansprucht. Lassen wir mal beiseite, ob diese Bildung nicht indirekt ähnlichen Zwecken beiträgt, die man sich von den anderen Bildungsanstrengungen verspricht. Die vermeintliche Zweckfreiheit einer Allgemeinbildung trägt womöglich einen tieferen Sinn in sich, einen Beitrag zur Gestaltung unseres Selbst zu leisten, ein Teil unserer Selbstsorge zu sein. Um noch einen letzten Philosophen zu bemühen, vielleicht können wir einem Rat Immanuel Kants folgen, der da schrieb, man muss doch nicht immer spekulieren, sondern auch einmal an die Ausübung denken. Allein heutzutage hält man den für einen Schwärmer, der so lebt, wie er lehrt. Werden wir also in diesem Sinne Schwärmer. Ich danke Ihnen. Ja, dem Ritus folgend, müsste ich jetzt in der Rolle des Moderators Ihnen Fragen an den Referenten entlocken. Wollen Sie den Referenten auf den Zahn fühlen und sagen, wo er falsch argumentiert hat, wie es besser geht oder was auch immer? Wollen Sie eine Ergänzung haben? ich sage es in dem Vortrag nicht, deswegen sage ich es jetzt vielleicht noch als Nachtrag, eigentlich sollte Ihnen wahrscheinlich bei den Exerzitien nicht die, bei dem Begriff, nicht die Philosophie einfallen, sondern was ganz anderes. Die Exerzitien, die man in Klöstern beispielsweise ausübt. Das ist, war für mich das sehr Interessante an der Lektüre von Ado, oder eines der vielen interessanten Momente. Er zeigt, dass die christlichen Klöster im Grunde diese ganzen Exerzitien der antiken Philosophie mehr oder minder eins zu eins übernommen haben, aber dann eine religiöse Soße drüber gezogen haben. Also diese Exerzitien macht man dann nicht mehr für sich, für die Selbstsorge, sondern um Gott näher zu kommen. Aber die Übungen selbst sind identisch. Die hat man im Grunde mehr oder minder eins zu eins übernommen, das weist er für meinen Geschmack absolut überzeugend nach. Also Sie sehen, Sie müssen gar nicht ins Kloster, Sie können auch so gehen. Nun gut, ja bitte. Also, ich versuche es mal zusammenzufassen, was Sie fragen, damit wir es auf der Aufnahme haben. Sie greifen drei Begriffe heraus aus meinem Vortrag. Ablenkung, Vogel, Perspektive und Perspektivwechsel. Sie sagen, Ablenkung sei negativ belegt worden und die anderen beiden positiv. Und warum diese Wertung? Also zum einen kommt diese Wertung ja nicht von mir, sondern ich habe versucht zu referieren erstmal, was kein Drücken um eine Antwort sein soll, sondern einfach nur der Sauberkeit halber. Das sind Ideen, die die Stoiker geäußert haben. Für mich war bei dem Thema Ablenkung interessant, dass es anstrengend ist, sich ablenken zu lassen. Ja? Und dass man davon lassen kann. Und wenn Sie, ich weiß nicht, wie Ihre Selbstsorge vonstatten geht, und wie Ihr Medienkonsum beispielsweise vonstatten geht. Ja. Ich kann mich in meinem Leben an sehr, sehr viele Stunden erinnern, bei denen ich hinterher gedacht habe, warum hast du das eigentlich gemacht? Ja, warum hast du dir irgendwas von mir aus im Fernsehen angeguckt, was eigentlich nicht zum guten Abend oder guten Tag beigetragen hat und womöglich hättest du deine Zeit anders verbringen können. Und vielleicht hättest du dich dann wohler gefühlt und besser. Also, ich persönlich habe nichts dagegen, wenn sich jemand ablenkt oder ich das selber tue. Hin und wieder brauchen wir sowas wie Seinsentlastung. Ja, das Leben ist häufig anstrengend und beansprucht uns sehr. Und wir sind manchmal einfach schlichtweg nur kaputt und können gar nicht mehr groß was aufnehmen. Und dann ist es auch durchaus legitim, sich einfach mal hängen zu lassen und sich ablenken zu lassen. Also von daher ist die Ablenkung nicht per se und immer etwas Schlechtes. Das war aber, glaube ich, auch in den Sätzen des Stoiker nicht intendiert. Nur Hand aufs Herz. Ist alle Ablenkung, die wir uns gestatten, wirklich in dem Sinne eine positive Ablenkung? Ja? Und genau darum geht es, einfach zu unterscheiden und genauer hinzugucken und sich zu überlegen, kann ich das gerade wirklich wollen? Ist das wirklich das, was mir gut tut? Oder könnte ich mit einem Schritt zur Seite, einer kleinen Veränderung meiner Perspektive auf meine jetzige Situation vielleicht für etwas entscheiden, das mir das Leben letztendlich besser, angenehmer macht an diesem Tag, als wenn ich jetzt so weitermache. Um mehr geht es nicht. Und das sind im Grunde, wenn Sie so wollen, nur Arbeitstechniken. Ne? Der Foucault spricht ja von, also in der deutschen Übersetzung ist es zumindest Technologien des Selbst. Ich glaube, Techniken wäre wahrscheinlich der bessere Begriff. Es sind einfach nur Methoden, mit denen wir schauen können, ist das das, was wir gerade wollen und ist es das, was wir langfristig wollen können und haben wollen können von unserem Leben. Und nehmen Sie es mir nicht übel, aber wenn ich Sie angucke und mich angucke, dann würde ich mal annehmen, dass wir nicht mehr über das Erreichen der Halbzeit reden, sondern ja, uns überlegen können, was ist denn so mit der Restlaufzeit? Ne? Im Regelfall wissen wir zwar nicht, wie lange die noch geht, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wir im letzten Drittel, im letzten Viertel, im letzten Fünftel sind. Ja, wer weiß. Und dann darf man sich doch schon ab und zu mal die Frage stellen, ist all das, was ich tue, wirklich für mein Leben gut und relevant? Wäre es nicht vielleicht auch mal angemessen zu sagen, das lasse ich jetzt einfach und ich wähle eine andere Option, die mir womöglich das Leben ein bisschen erfüllter erscheinen lässt? Ja, hin und wieder ist Sporten nicht schlecht, aber Schlendern auch. Also geht es um Angemessenheit, wenn Sie so wollen. Also Sie haben den einen neueren Begriff angeboten, den des Erwartungsmanagements und im Kontext dessen, was ich so erzählt habe über diese Praemeditatio Malorum, also die geistige Vorwegnahme des Übels, und fragen jetzt, wie können wir uns in der Selbstsorge sozusagen emotional davor schützen, dass das Überhand gewinnt, ja, und dass wir sozusagen vor lauter Vorwegnahmen des Übels nur noch über Übeles nachdenken und nicht womöglich über bessere Ausgänge. Ich könnte mir es jetzt leicht machen und so eine Therapeutenpose einnehmen und sagen, das werden Sie dann schon merken, wenn es zu viel ist. ein bisschen was ist ja dran. Ja? Ich glaube, ab einer gewissen Erfahrung im Umgang mit sich selbst weiß man natürlich, wozu man tendiert. Also ich persönlich habe mit der Praemeditatio Malorum überhaupt kein Problem. Also das gelingt mir fantastisch. Ich könnte darin zum Beispiel auch wirklich Schulungen geben. Ich bin als approbierter Melancholiker darin klasse. Genau deshalb weiß ich aber auch, dass ich da womöglich aufpassen muss, um da nicht zu sehr mich selber herabzuziehen in so ein Gefühl und eine Erwartungshaltung, dass das Schlechte kommt. Das wäre aber tatsächlich ein bisschen eine Fehldeutung dieser geistigen Übung. Die soll eigentlich nur einem ermöglichen, in einer schwierigen Situation ein Handlungsrepertoire zu haben, das man sozusagen schon vorbereitet hat für den Fall der Fälle. Also, wenn mir die Nudeln heute Abend ausgehen, habe ich noch ein bisschen Reis zu Hause. Ja, also man bereitet sich sozusagen auf eventuell Fälle vor, die ungünstig sind, indem man sein Handlungsrepertoire erweitert. Ja, nicht indem man da drin kleben bleibt, sondern indem man versucht, nach anderen Handlungsoptionen zu gucken. Und das ist wirklich sehr handlungsorientiert, also weniger eine emotionale Übung an der Stelle, sondern eher eine, unser Verhaltensrepertoire zu erweitern. Wenn Sie so wollen, ist das positiv gemünzt, finden Sie das heute in zum Beispiel in Verhaltenstherapien, ja, indem man versucht, Leuten, die in bestimmten Verhaltensmustern verhaftet sind und da nicht rauskommen, einfach neue Optionen beizubringen, Alternativen im Verhalten. Ja. Im Übrigen, diese alte Literatur ist auch tatsächlich an vielen Punkten in psychologische Konzepte auch hineingeflossen. Ja, man kann ja auch den Abend damit beschließen zu sagen, prima gelaufen. Ja? Das, was ich mir vorgenommen habe, ist tatsächlich aufgegangen. Ja? Genau das ist ja die Idee dahinter, durch die Regelmäßigkeit, indem man diese geistige Übung vollzieht, erhöht sich sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass man immer öfter sagen kann, prima gelaufen. ich könnte jetzt als Melancholiker natürlich einwenden, prima gelaufen, wenn nur die anderen nicht wären. Ja? Also, dass sie die Selbstsorge betreiben, hilft natürlich schon auch im Umgang mit Menschen vielleicht ein bisschen gestählter zu sein, aber auf welche Ideen Menschen kommen, einem das Leben schwer zu machen, das lässt sich geistig nicht immer vorwegnehmen. Ne? Da muss man ab und zu einfach auch Duldsamkeit entwickeln und sagen, okay, habe ich nicht vorhergesehen, vielleicht beim nächsten Mal. Nun ja. Gut. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, um mich hier üben zu lassen, dann würde ich doch sagen, üben Sie bis zum nächsten Mal und berichten Sie. Aber freuen Sie sich dann auch wieder auf einen regulären Vortrag, soweit es keine Überraschung gibt, aber ich hoffe nicht. Da werden wir nämlich da haben, Frau Professor Dr. Franziska Vidal von der Universität Koblenz-Landau, die, glaube ich, künftig auch wieder nur noch Landau ist. Das baut sich da immer mal um. Sie wird uns was erzählen über den Detektiven im Unterholz der Wissenschaft. Warum Kulturwissenschaftler Sherlock Holmes lesen sollten. Ich denke, das wird ein munterer Abend. Freuen Sie sich drauf. Kommen Sie wieder. Ich danke Ihnen fürs Kommen heute. Schönen Abend. Tschüss. Dankeschön.